viele verschiedene Aufgaben man auf einmal machen darf. Also ich war ganz stolz, dass das mit dem Einleitung mit der Musik geklappt hat und merkte, irgendjemand hat vergessen, die Folie draufzuschmeißen. Das bin ich! Oh, ihr klickt ganz schnell. Naja, gut, nicht perfekt, keiner von uns ist und das ist auch gut so. Gut, ich mache weiter mit der zweiten Predigt in dieser Predigtreihe. Also das Ziel meiner Lebensreise, dabei geht es heute um unsere Identität. Nicht nur unsere Identität, sondern wohin gehöre ich auch? Wer bin ich und wohin gehöre ich? Auf der nächsten Folie, da steht Identität, das ist unsere entscheidende Frage. Jeder stellt sich auch diese Frage. Wer bin ich? Was für Fähigkeiten habe ich bekommen? Was ist meine Bestimmung? Wozu wurde ich geboren? Also dieses Thema verfolgt mich ein kleines bisschen. Letztes Wochenende war ich auf einem Seminar, da hieß es dann Gabenberufung. Gestern war ich in Braunschweig, war das letzte Mal bei einem Trainingsseminar, was 6 Jahre insgesamt ging, und da hieß dieses Thema Talent ist nie genug, und da ging es auch um Berufung und Begabung, und auch da hängt sehr stark zusammen mit unserer Identität. Wer bin ich? Viele versuchen ihre Identität zu finden, viele versuchen ihre Identität, ihre, ich sage es ganz bewusst, ihre Maske aufrecht zu erhalten mit aller Kraft. Manche sehen, wie ihre Identität aber in Scherben vor sich liegt. Nun, was genau ist meine Identität? Es gibt verschiedene Antworten. Wir können so eine biologische Antwort geben. So, unsere Identität ist mit unseren Genen festgelegt. Da haben wir eine biologische Antwort. Du bist, wer deine Eltern waren, du hast alles in dein DNA irgendwo hineingelegt bekommen und deshalb bist du das, den du bist. Also ich könnte jetzt Thilo Sarrazin hier zitieren, werde ich nicht. Der hat gewisse Vorstellungen, wie das so aussieht mit unserer biologischen Antwort. Wir können auch eine sozialwissenschaftliche Antwort darauf geben. Also unser ganzes Sein ist das, was wir erlernt haben. Unsere ganze Identität ist das, was wir uns angeeignet haben. Wir können eine nationale Identität haben. Wir sind stolz, weil wir aus einer gewissen Nation kommen. In Rendsburg habe ich eine Gemeinde, was ich betreue, mit Russlanddeutschen. Russlanddeutschen haben eine doppelte Wunde der Ablehnung. In Russland waren sie nicht anerkannt, weil sie nicht russisch waren. In Deutschland sind sie nicht anerkannt, weil sie nicht deutsch sind. Wer sind sie? Also auch da ist ganz wichtig, welche Identität ist für uns von Bedeutung. Für mich ist natürlich die wichtigste Antwort, was Gottes Wort sagt. Und auf der nächsten Folie steht denn da, dass unser Leben kein Zufall ist. Du bist auch nicht ein Produkt von deinen Genen, du bist kein Produkt von deiner Gesellschaft. Gott hat dich geplant und auch eingesetzt. Meine Mutter hat mich bekommen einen Tag, bevor sie 18 geworden ist. Das heißt, sie war mit 17 schon schwanger und ich bin zur Welt gekommen. Zum Glück, sie hätte mich abtreiben können. Das war damals ganz normal, mit 17, gerade eben da, 69, da zu sagen, nee, will ich nicht. Meine Mutter hat gesagt, doch, ich will. Ich will diesen Kind austragen. Das war auch Gottes Plan. Gottes Plan war es, dass ich dort in den Vereinigten Staaten zur Welt komme. Nicht Nordkorea, nicht Russland, nicht Sudan, sondern irgendwie hat er einen Plan gehabt, dass ich dort zur Welt kam. Genau wie du auch da geboren wurdest, wo das war. Und Gott hat mich in eine ganz bestimmte Familie hineingesetzt. Keine tolle Familie, muss ich sagen, durch viele Scheidungen hindurch. Aber diese Familie hat das verschiedene Sachen in mein Leben hineingegeben, eine gewisse Prägung. Und Gott hat mir und dir auch die richtigen Talenten gegeben und Fähigkeiten, um auch seine Berufung auch auszuleben. Stell mal vor, Gott würde dich dazu berufen, etwas zu tun und dich sozusagen zum Scheitern verurteilen würdest. Das wäre fies. So ist Gott nicht. Gott beruft uns, etwas häufig zu tun, was über unsere natürlichen Fähigkeiten hinausgeht, weil wir Menschen brauchen, die uns ergänzen, weil wir uns auf Gottes Gnade uns verlassen müssen. Aber Gott hat uns niemals berufen, etwas zu tun, um zu scheitern. Du hast von Gott eine unsichtbare Identität bekommen und Berufung. Ich nenne das ganz bewusst unsichtbar. Wenn man Offenbarung 2 liest, da gibt es einen Vers 17, in dem steht, dass jede Person, keine Ahnung, aber jede Person einen weißen Stein bekommen hat, auf dem ein neuer Name steht, den nur du in Gott kennst. Also bitte nochmal zu Hause nachlesen. Echt interessant. Du hast einen Namen bekommen von Gott, den nur du und Gott kennst. In der unsichtbaren Welt kann der Teufel sofort erkennen, wer Gottes Kinder sind und wer nicht. Er erkennt das. Er weiß, wer seine Feinde sind. Wir können das häufig nicht sehen. Wir können es häufig nicht riechen. Wir können es häufig noch niemals ahnen. Aber Gott sieht. Und da gibt es eine unsichtbare Welt. Und deshalb, auf der nächsten Folie steht dann da auch unsere wahre Identität. Viele Menschen wollen so deine Identität und auch deine Werte prägen. Deine Eltern prägen dein Leben, deine Freunde prägen dein Leben, die Lehrer, die du damals hattest, deine Arbeitgeber, deine Lohntüte, alles Mögliche prägt uns. Schlechte und gute Erfahrungen prägen uns und daraus ist schon ein Teil von unserer Identität geformt. Und das bestimmt ein kleines bisschen auch unser Selbstwert. Aber was sagt die Bibel über dich? Gottes Wort sagt, wenn ich lese jetzt aus 2. Korinther 5, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir haben zu tun bei uns in Itzehoe mit einer Frau, sie war drogenabhängig. Sie kommt aus dem Milieu, ihr Mann ist sogar an einer Drogenüberdosis gestorben. Diese Frau hat sich langsam mit Jesus beschäftigt und war in der Teestube drin, aber wollte noch nicht diese Entscheidung für Jesus treffen. Und dann wurde mit ihr gebetet. Und auf einen Tag auf den anderen war sie frei von Drogen. Radikal Befreiung. Diese Frau hat immer noch enorm viele Probleme mit ihr Leben und. Aber mit Drogen ist es nicht mehr das Problem. Und ihre Identität ist jetzt, ich bin nicht mehr drogensüchtig. Ihre Identität ist, ich bin in Jesus und ich versuche diese Konsequenzen meines Lebens zu meistern, die ich mir selbst auch eingebrockt habe. Eine neue Schöpfung. Etwas Neues ist bei ihr entstanden und Gott setzt frei und er möchte uns verändern. Die Bibel sagt, dass wir als Gläubige eine neue Stufe in der Identität im Geist haben. Jesus hat auch seinen Jüngern häufig auch neue Namen gegeben. Petrus, dieser Felsen und nicht mehr diese kleine Steinchen. Diese Dönersöhne. Paulus sah in Timotheus Dinge, die man sonst nicht gesehen hat. Er hat diesen Blick gehabt, den nur Jesus einem geben kann. Er sah in ihm diesen Glauben, was schon seine Großmutter an seine Mutter hatte. Gott sagt, dass du wunderbar geschaffen bist. Wenn du jemals an deine Identität zweifelst, bitte ich dich, Psalm 139 nochmal genauer durchzulesen, wie er dich wunderbar nach Leib, Seele und Geist geschaffen hat. In Epheser 2, Vers 10, wir können wirklich nur erkennen, wer wir sind in Jesus. In Jesus können wir erkennen, wer wir wirklich sind. Die nächste Folie bitte. Gott hat dich genau richtig gemacht. Keine Ahnung, ob du in den Spiegel heute Morgen geschaut hast, vielleicht doch, vielleicht nicht. Und du hast ihn angeschaut und sagte, wer bist du? Oder hast gesagt, danke Herr, dass du mich gut gemacht hast. Das ist ein ganz großer Unterschied. Zwischen wer ist dieser alte Mensch in dem Spiegel, der graue Haare schon hat? Oder danke Gott, dass du mich gut gemacht hast. Viele Menschen sind so unzufrieden mit sich. Wenn ich nur größer wäre. Wenn ich nur außergewöhnlicher wäre. Wenn ich nur mehr Kraft hätte, das denn oder dieses zu tun. Wenn ich nur kleiner wäre, wenn ich nur jünger wäre, wenn ich nur älter wäre, wenn ich nur wäre. Viele von uns sind immer wieder dabei, dieses Spielchen im Kopf auch durchzuspielen. Aber die Wahrheit ist, Gott hat dich genau richtig gemacht, so wie du bist, jetzt. Er hat dir alles gegeben, was du brauchst, jetzt. Er hat dich schon gesegnet, jetzt. Er hat dich nicht gesegnet, jemand anders zu sein. Nicht der nächste Uli Pazzani oder irgendwie Billy Graham oder irgendjemand anders dann zu sein. Er hat dich gesegnet, den zu sein, zu dem Gott dich berufen hat. In der Bibel gab es Samson. Samson war gesalbt von Gott. Eines Tages war er ganz allein, gebunden, mitten unter Feinden. Er sagte nicht, Mensch, ich habe kein Schwert, ich habe kein Schild, ich kann nichts. Stattdessen kam der Geist Gottes über diesen Mann und seine Strücken wurden wirklich aufgerissen, die schmolzen in seine Händen und er fand einen frischen Eselskinnbacken und er schlug 1000 Männer damit. Richter 15, könnt ihr genau lesen. Im Judentum ein Eselsfleisch war unrein und damit auch dieses Kieferknochen minderwertig. Aber Gott hat dadurch eine große Rettung geschaffen. Gott ist manchmal echt interessant. Er benutzt das Kleine, um Großes zu bewirken. Denk nochmal an diesen Eselein, was Jesus benutzte, um hineinzureiten nach Jerusalem. Unbedeutend. Eigentlich hätten wir ein Schlachtross erwartet. Nein. Jesus benutzt das Kleine. Eigentlich hätten wir erwartet, dass Jesus im Palast geboren wird. Nein, im Stall. Eigentlich hätten wir erwartet, dass Jesus viele, viele große Wunder tun könnte. Aber nein, er benutzte kleine Sachen, um ganz Großes häufig zu bewirken. Und da sind wir auch manchmal dabei zu sagen, aber Herr, ich bin nicht groß genug. Herr, ich bin nicht qualifiziert genug. Herr, ich bin nicht heil genug. Herr, ich bin nicht dieses oder jenes genug, damit du mich gebrauchen kannst. Und da möchte Gott ganz klar und deutlich heute zu dir sagen, nein, hör damit auf. Ich kann dich genau da brauchen, wo du bist. Aber meine Zunge ist zu schwer. Aber dieses oder jenes. Kennt ihr alle Ausreden in der Bibel, nicht wahr? Und wir haben sie auch immer wieder gebracht. Und deshalb unsere wichtigste Lektion heute Morgen, wenn dir Gott eine Aufgabe, nächste Folie, oder eine Verheißung gibt, dann gib dir auch das Nötige dazu. Wenn Gott zu dir gesagt hat, geh dahin, ich werde dich gebrauchen, dann geh, er wird dich gebrauchen. Corrie ten Boom hat immer wieder gesagt, dass Gott nicht die Kraft vorher gibt, eine Aufgabe zu erledigen, sondern mittendrin. Als die Priester da Richtung Jordan gingen, mussten die Priester erstmal knöcheltief ins Wasser kommen, bevor das Wasser aufhörte. Gott hat das Wasser nicht vorher zum Stoppen gebracht, erst als sie mittendrin waren. Und das erfahren wir immer und immer wieder bei Gott. Lass uns einfach eine Geschichte in der Bibel anschauen. Johannes 6. Ich lese gerne ein bisschen diese Verse denn vor. Das kennen wir alle, denn das ist die Speisung der 5000 jetzt hier. Johannes 6, die Verse 1 bis 15. Danach kam Jesus an das andere Ufer des Galiläischen Meeres, das man auch See von Tiberias nennt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie gesehen hatte, wie er Kranke heilte. Zusammen mit seinen Jüngern ging Jesus auf eine Anhöhe und dort setzten sie sich. Das jüdische Passafest stand kurz davor. Als Jesus die vielen Menschen kommen sah, fragte er Philippus, wo können wir für alle diese Leute Brot kaufen? Er fragte dich, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute, denn er wusste, wie er die Menschen versorgen würde. Philippus überlegte, wir müssen 200 Silberstücke ausgeben, wenn wir für jeden auch nur ein kleines Stückchen Brot kaufen wollten. Da brachte Andreas, der Bruder von Simon Petrus, ein Kind zu ihnen. Hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische mitgebracht. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Jetzt forderte Jesus die Jünger auf, sagt den Leuten, dass sie sich hinsetzen sollen. Etwa 5000 Männer lagerten sich auf dem Boden, der dort vom dichten Gras bewachsen war. Dann nahm Jesus die 5 Gerstenbrote, dankte Gott dafür und ließ sie an die Männer austeilen, ebenso die beiden Fischen, sodass jeder so viel bekam, wie er wollte. Als alle satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern, sammelt die Reste ein, damit nichts verdirbt. Die Jünger füllten noch 12 Körbe mit den Resten. So viel war von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben. Als die Menschen begriffen, was Jesus getan hatte, riefen sie begeistert, das ist wirklich der Prophet, auf den wir so lange gewartet haben. Jesus merkte, dass sie ihn jetzt unbedingt festhalten und zu ihrem König machen wollten. Deshalb zog er sich in die Berge zurück. Er ganz allein. So Jesus wollte wissen, woher bekommen wir Brote für diese Menschen? 200 Silberstücke, das ist ganz schön viel. Ja? Ein Silberstück, ungefähr ein Jahreslohn für einen normalen Mann. Damals also mächtig viel Geld. Oder Jesus hat auch gesagt, gebt ihr ihn zu essen. Ja, also tut mir leid, 5000 Leute übersteigt meine Fähigkeit zu kochen, geschweige denn aus nichts was herzustellen. Was tat Jesus? Jesus dankte das kleine bisschen, was da war, und teilte es aus. Auch er dankt für dich, denn du bist wertvoll. Auch er teilt dich sozusagen aus. Auch wenn wir gebrochen sind, auch wenn wir nicht mehr glauben, ganz zu sein, möchte Gott uns gebrauchen. Und er ist es. Wir sind gegeben für diese Welt. Du bist das, was Gott hat. Wir sind Gottes Bodenpersonal. Gott möchte uns hier unten gebrauchen. Egal wie unwürdig und wie klein und unbedeutend wir uns fühlen. Aber Herr, es sind so viele Menschen. Aber Herr, da sind 5000 und wir haben nur kleine 5 Brote und 2 Fische. Was soll das? Wenn Gott das anfasst, wenn Gott das austeilt, wenn Gott das beauftragt, denn es ist sogar mehr als genug für die 5000. Aus 5 kleine Fische oder 5 kleine Brote und 2 Fische werden 12 Körper voll. Ein Überfluss. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil wir uns zur Verfügung gestellt haben und gesagt, Herr, gebrauche du mich. Gott hat mir alle Fähigkeiten gegeben. Gott hat uns alle Fähigkeiten gegeben, das zu tun, wozu er uns befohlen hat. David und Goliath. Er versuchte, diese Waffenrüstung von seinem König anzuziehen. Ging nicht. Er konnte sich nicht bewegen, geschweige denn kämpfen. Was tat er? Das, was er als Junger, als Hirte tun konnte? Schleuder. Ein Schleuder gegen einen Riese. Ein Schleuder gegen einen erfahrenen Kriegsheld. Unmöglich. Bei Gott nicht. Er benutzte das, was er hatte, und Gott gebrauchte ihn. Vielleicht, auch auf der nächsten Folie, sagst du denn da, ich hab nur einen ganz kleinen Glauben. Du kennst vielleicht meine Krankheiten nicht. Meine Probleme sind vielleicht zu groß. Interessant, das ist für Gott absolut kein Problem. Denn Jesus sagt auch zu seinen Jüngern, mehret unser Glauben. Ja, mehret euer Glauben. Herr, wir brauchen Glauben. Jesus antwortet in Lukas 17, wenn ihr Glaube habt wie ein Senfkorn. Senfkörner sind winzig klein. So würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sprechen, entwurze dich und verpflanze dich ins Meer und er würdet euch gehorchen. Aus ein kleines bisschen kann viel wachsen. Nimm das kleine bisschen, was du hast, und halte es Gott hin. Und du wirst erstaunt sein, was er daraus machen kann. Wer bin ich in Gottes Reich? Meine Identität ist hiermit geklärt, hoffe ich. Aber wohin gehöre ich? Wo ist mein Platz? Wir in unserer Welt wollen häufig unabhängig sein. Ich habe meine Gaben, ich habe meine Talenten, ich bin von Gott beauftragt, wie ein einsamer Prophet unterwegs zu sein. Aber ganz ehrlich, das war alttestamentlich. Wenn du das Neue Testament anschaust, fällt mir echt kein einziges gutes Beispiel dafür ein, für jemanden, der alleine im Namen Gottes unterwegs war. Gut, Johannes war auf einer Insel und war gefangen alleine, aber nicht freiwillig. Aber alle anderen, er schickte die 2 zu 2 raus. Er schickte sie gemeinsam raus. Und Gott hat uns hineingepflanzt in sein Leib, in seine Gemeinde. Auf der nächsten Folie sehen wir, dass das Wort Gottes lehrt uns über diese gewaltige Kraft der Einheit in Gemeinschaft. Denn wir wurden geschaffen für Liebe und Gemeinschaft. Unsere Identität ist fest verwurzelt in eine Gemeinschaft. Gottes Liebe. Er ist 1 und dennoch 3 zugleich. Und wer diese Dreieinigkeit Gottes anschaut, merkt immer wieder, wie wunderbar dieser Dreiklang ist. Wir sehen, wie der Geist verherrlicht den Sohn. Wir sehen, wie der Sohn ehrt den Vater. Wir sehen, wie der Vater liebt den Sohn und dieses Kreislauf geht immer weiter. Und auch Gott hat uns aufgefordert, etwas zu tun. Liebe Gott von ganzem Herzen und deine Nächsten wie dich selbst. Auch ein Dreiklang. Wir sind geschaffen dazu, Gott zu lieben. Wir sind geschaffen dazu, unseren Nächsten zu lieben. Und wir sind geschaffen dazu, uns selbst zu lieben. Auf der nächsten Folie, auch der Mensch wurde geschaffen, in Gottes Ebenbild aus drei Einheit zu sein. Ein Mensch, der von der Liebe des Vaters im Himmel erfüllt ist, der täglich von Gott Trost, Liebe und Wertschätzung empfängt, fängt an zu glauben. Zu glauben, dass er sich selbst als wertvoll empfindet und selbst wertschätzt. Wenn ich bei Gott bin, tanke ich auf und erkenne, dass ich angenommen bin. Und deshalb kann ich mich selbst sogar annehmen. Du fängst damit an, dankbar zu sein für das, was Gott in dein Leben gemacht hat. Dankbar sein, dass dich Gott so geschaffen hat, wie du bist. Dankbar sein für deine Berufung, für deine Befähigung. Dankbar sein, dass wir uns selbst schön finden dürfen, weil wir Teil des Tempels des Heiligen Geistes sind. Nächste Folie, verbunden mit der ganzen oder großen Kraft des Universums. Ich möchte ein bisschen über Mitgliedschaft ganz am Schluss sprechen. Mitgliedschaft bedeutet nicht für mich, Teil einer kalten Organisation zu sein. Mitgliedschaft heißt nicht, Beiträge zahlen zu müssen. Mitgliedschaft bedeutet nicht Rituale oder Regeln. Mitglied ist eigentlich ein biblischer Begriff. Also Mitglied, ein Glied des Körpers, angeschlossen. Wir haben es tatsächlich übernommen, was Paulus da benutzt hat in 1. Korinther 12, dass wir Glieder am Leib Christi sind. Also das ganze Vereinsrecht, alles was Mitgliedschaft und so weiter hat, hat eigentlich einen biblischen Wurzel. Und wir haben es nun, wie wir es so gut in Deutschland das so tun können, ein kleines bisschen wie Papier, geordnet, Bürokratie und so weiter. Und wir haben es so hart gemacht. Aber eigentlich ist diesen Begriff organisch und weich. Und das bedeutet, dass wir Teil etwas sind, was größer ist als wir selbst. Die Gemeinde ist ein Leib. Das heißt, durch die Vielfältigkeit unserer Begabungen, die Vielfältigkeit unserer Charakteren, kommt etwas zusammen in der Gemeinschaft und es wird etwas viel, viel Schöneres sein. Diese Gemeinde ist auch Familie. Nun, Familie bedeutet, dass man sich manchmal streitet. Also meine zwei kleine Schwestern habe ich. Und wenn jemand sie geärgert hat, und ich nicht, ich darf sie ärgern so viel, wie ich will. Aber wenn jemand anders sie geärgert hat, wurde ich wütend. Und ich habe sie geschützt. Und genau auch ist es häufig in der Gemeinde. Manchmal gibt es ein kleines bisschen untereinander da, ein bisschen Streit. Aber wenn es hart auf hart kommt, steht man füreinander ein. Zumindest hoffe ich, dass es so ist. So sollte es sein. Eins und doch viele. Wir sind ein Leib und doch hat der Leib verschiedene oder unterschiedliche Körperteile. Paulus sagte sehr gut, dass der Ohr nicht zu Fuß sagen kann, ich brauche dich nicht. Oder der Mund sagt dann zum Blinddarm, dich brauche ich auch nicht. Oder der Bein sagt dann zum Hals, brauche ich dich nicht. Das geht nicht. Wir brauchen alle verschiedenen Teile denn da. Und jeder Teil ist wichtig und auch richtig. 1. Korinther 12 macht es sehr deutlich, dass die Dinge, die wir vielleicht für nicht so wichtig halten, im Gottesreich sogar einen Ehrenplatz bekommen. Ja, die unehrbar erscheinen, werden mit großer Ehre umgeben. Und das ganze Leib ist natürlich ein Bild für etwas, wo es hinführt. Hinführt zum Haupt, Jesus. Wir sind miteinander verbunden durch Jesus. Epheser 1, Vers 22 sagt, und alles hat er seine Füßen unterworfen und ihm als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wir sind aneinander angeschlossen, miteinander verknüpft, aber hin zu Jesus. Wozu sind wir als Gemeinde hier? Sind wir als Gemeinde hier, nur schöne Lieder zu singen? Hoffe ich nicht, nur. Sind wir nur hier, damit wir nachher lecker Kuchen essen können? Hoffe ich auch nicht, nur. Wozu sind wir eigentlich hier? Das Einzige, was uns verbindet, ist im Grunde Jesus. Jesus verknüpft uns alle zusammen. Und wenn wir in die gleiche Richtung laufen wie Jesus, dann können wir erleben, wie Gott uns auf den richtigen Weg aus Gemeinde gemeinsam bringt. Und dann wird Gott uns etwas geben, was echt nur er geben kann durch seinen Heiligen Geist. Das ist so ein Auftrieb und ein Rückenwind. Wenn wir mit Jesus in eine Richtung gehen, dann kommt sein Heiligen Geist hin und er gibt uns diesen Rückenwind. Und da werden wir erstaunt sein, wie Gott uns dieses Vorwärts schenkt. Aber zuerst muss auch die Richtung stimmen, auf Jesus hin gerichtet. Der nächste Folie, Mitgliedschaft, Teil vom etwas Größeren. 1. Mose 11, Vers 6 sagt, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache, Lippe haben sie, jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein. Nun, das gilt natürlich für den Turmbau von Babel, aber stell mal vor, wir würden tatsächlich wie eine Sprache sprechen. Wir würden gemeinsam wissen und verstehen und in diese Richtung gehen. Einheit ist eine gewaltige Kraft im Geist. Matthäus 18, Vers 19 lehrt das. Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird ihnen werden von ihrem Vater, der im Himmel ist. Wenn wir übereinkommen, wenn wir eins werden, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich unter ihnen. Jesus lädt seinen Jüngern immer wieder ein in diese Familie der Jüngerschaft. Es ist wie eine Familie. Kinder tragen noch nicht so viel Verantwortung, aber bekommen sehr viel Aufmerksamkeit, Liebe und Verständnis. Wo sind da Kinder in unserer Gemeinde, wo wir Liebe, Verständnis, Aufmerksamkeit schenken können? Und dann haben wir junge Menschen, die lernen, mehr Verantwortung zu tragen, mitzuhelfen. Wo sind wir dabei, diese jungen Menschen auch im Glauben herauszufordern, dass sie Träger der Gemeinde werden? Und dann gibt es Väter und Mütter in der Gemeinde, die bereit sind, ihr Leben hinzulegen für ihre Kinder. Wo sind wir bereit zu sagen, kommt her und sieht? Wo haben wir die Möglichkeit zu sagen, ja, ich nehme das Kreuz auf mir und gehe diesen Weg mit Jesus? Wir dürfen wachsen. Wir dürfen anderen helfen, im Glauben zu wachsen. Und eine Gemeinde bedeutet auch Mitleidensfähigkeit. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Wenn ein Glied sich freut, freuen sich auch alle mit. Wo leiden wir gemeinsam? Wo freuen wir uns gemeinsam? Wo bin ich in einem Hauskreis, wo man wirklich daran Anteil haben kann, am Leben vom Nächsten? Es bedeutet, Teil einer geistlichen Familie zu sein. Es bedeutet Schutz, Liebe, Korrektur, auch eine Art gelebte Elternschaft, wo man in eine Gemeinde ist und ermutigt und ermahnt wird in Liebe. Mitgliedschaft heißt, ein Ort zu haben, wo man sich gebraucht fühlt, wo man sich einbringen kann mit seinen Gaben. Eine Berufung von Gott bedeutet nicht immer, vorne stehen zu müssen. Es heißt nicht immer, dass du predigen musst, es heißt nicht immer, dass du hier singen musst. Es kann bedeuten, dass Gott dich berufen hat, andere Menschen ganz schlicht zu dienen, zu besuchen, dein Haus zu öffnen, gastfreundlich zu sein. Es kann bedeuten, dass du handwerklich begabt bist und anderen Menschen hilfst. Wie viele Menschen stehen vor einer großen Krise und wissen nicht, wie sie etwas im Haus regeln können, weil ihnen fehlt diese handwerkliche Fähigkeiten. Und dort kann man in der Familie sich gegenseitig dort aushelfen. Und das darf man, das soll man sogar, zur Ehre Gottes tun. Denn wir sind alle unterschiedlich begabt. Und das ist so toll, dass wir uns gegenseitig dort ergänzen können. Das ist so toll, dass wir uns gegenseitig ergänzen können. Das ist nicht mehr dieser Konkurrenzgedanken, der kann das besser als ich und das finde ich doof, sondern man freut sich darüber, dass man sich ergänzen kann. Das ist, wie es sein sollte in der Gemeinde. Das ist, wie es sein sollte, wenn wir lernen, unsere Identität in Christus anzunehmen. Dass wir erkennen, dass Gott uns richtig und gut gemacht hat, dass er uns begabt hat und befähigt hat und berufen hat. Und wenn wir das annehmen, können wir sehen, wie Gott uns hineingepflanzt hat in eine Ortsgemeinde, damit wir diese Gaben auch einbringen können, damit wir uns gegenseitig ergänzen können, damit wir nicht uns vergleichen, sondern indem wir uns ergänzen, indem wir sehen, wie Gott uns in eine Richtung bringt, dass wir Gottes Gebote folgen, dass wir mit ihm gemeinsam gehen und wie der Wind der Heiligen Geistes uns hilft, ganz neue Dinge zu schaffen, von denen wir vielleicht noch nicht mal geträumt haben. Denn eine Vision muss immer größer sein als das, was ich alleine schaffen kann. Gott möchte etwas uns geben, was ich alleine niemals kann, aber etwas, was wir gemeinsam können, durch Gottes Kraft und seine Gnade. Ich möchte mit uns beten. Jesus, danke, dass wir diese tief verwurzelt sein in dir sein erleben dürfen, dass du uns ganz neu hilfst, unsere Identität in dir zu sehen, zu verstehen und auch anzunehmen. Danke, dass du uns in eine Ortsgemeinde hineingepflanzt hast und dass wir hier uns einbringen dürfen. Und danke, Herr, dass wir erleben dürfen, Herr, wie du Neues schenkst, wie du uns Ermutigung gibst, wie wir uns gegenseitig ergänzen können und wie du, Jesus Christus, uns mehr und mehr zu einer Einheit zusammenschmiedest. Danke, Herr, dass wir ein Leib sind in dir. Danke, dass du der Haupt dieser Gemeinde bist. Und hilf uns da, uns einzubringen, wo du uns hingestellt hast. Zu deiner Ehre, Herr, wollen wir bitten, gebrauche du uns und nimm die 5 Brote und die 2 Fische, die wir haben. Und, Herr, speise du sogar vielleicht mehr als 5000 Leute dadurch. Bewirke du Großes in uns, durch uns und für uns, Herr. Amen.